Statistisch gesehen fangen wir Menschen viele Dinge an, die wir nicht zu Ende bringen. Ich dachte immer, ich wäre der Einzige, aber das ist eher die Regel als die Ausnahme. Wir Menschen neigen dazu, uns viele Dinge vorzunehmen und selbst Dinge zu versprechen, vielleicht uns sogar Dinge einzureden, die wir vielleicht bis zu einem gewissen Zeitpunkt machen, aber irgendwann doch wieder loslassen, doch wieder beiseite legen. Am besten sieht man das natürlich an den altbekannten Neujahrsvorsätzen. Vielleicht hast auch du dir einige Dinge vorgenommen. Vielleicht denkst du, boah, ich will einfach weniger Süßkram essen. Und so die ersten paar Tage ziehst du das durch und nach ein paar Wochen sieht die Schokoladentafel dann doch schon ganz anders aus. Und dann kommst du in die Gemeinde und selbst hier gibt es Gummibärchen. Und denkst, okay, ist das jetzt ein Zeichen? Ich weiß nicht. Wir Menschen neigen dazu, Dinge, die wir uns vornehmen, nicht ganz bis zum Ende durchzuziehen. Nur etwa jeder Vierte gibt in einer Umfrage an, dass er seine Neujahrsvorsätze länger als 2 Monate durchhält. Etwa genauso viele halten nicht mal 1 Monat durch. Falls du dir was vorgenommen hast und noch dabei bist, viel Glück. Jeder 10. Neujahrsvorsatz ist sogar nach dem ersten Tag des Jahres Geschichte. Ob man es glaubt oder nicht. Aber so sind wir Menschen. Egal wie sehr wir uns anstrengen, wir neigen dazu, Dinge uns vorzunehmen. Wir beginnen Dinge, die wir nicht zu Ende bringen. Aber bei Gott ist das ganz anders. Wenn Gott sich Dinge vornimmt und wenn Gott etwas beginnt, dann bringt er es auch zu Ende. Und genau so sehen wir es auch in dem Bibeltext heute. Wir starten mit der Predigtreihe durchs Markus-Evangelium, wo Gott etwas beginnt, das er auch zu Ende bringt. Der Titel dieser Predigt heißt, wenn Gott etwas Großes beginnt. Ich starte mit meiner Predigtreihe durchs Markus-Evangelium. Wir werden wahrscheinlich die nächsten Monate, beziehungsweise um ehrlich zu sein, eher die nächsten 2, 3 Jahre immer mal wieder durchs Markus-Evangelium durchgehen und uns Geschichten anschauen. Manchmal sind es einzelne Geschichten, wo wir uns ganz genau anschauen möchten, wie Jesus ist, wie er redet, wie er handelt. Manchmal werden wir uns mehrere Geschichten am Stück anschauen und gucken, wie er durch die ganze Erzählung hinweg sich als Sohn Gottes offenbart und zeigt. Und heute schauen wir uns den ersten Text an. Aber bevor wir uns den Text anschauen, müssen wir uns bewusst werden, mit was für einer Art von Bibeltext, wie wir es hier zu tun haben. Wir müssen uns die Frage stellen, was sind Evangelien? Die Art und Weise, wie ein Text beschaffen ist, der Charakter eines Textes, ist nämlich maßgeblich dafür, wie wir einen Text lesen. Ich lese einen Brief vom Amt ganz anders als einen Liebesbrief. Und ich lese eine Zeitung ganz, ganz anders als eine Mahnung. Der Charakter eines Textes gibt immer Ausschlag darüber, wie dieser Text zu verstehen ist. Und das Grundlegende, was wir hier verstehen müssen und das Missverständnis, was bei uns Evangelikalen oft kursiert, ist, dass die Evangelien nur historische Jesusberichte sind. Und wir müssen uns von dieser Sicht verabschieden. Natürlich sind die Evangelien historische Jesusberichte. Natürlich ist das, was darin steht, historisch, wahr und vertrauenswürdig. Aber sie sind viel, viel mehr als historische Jesusberichte. Die Evangelisten in ihren Evangelien wollen uns nicht einfach nur sagen, was passiert ist, sondern sie wollen uns auch immer geistliche Wahrheit vermitteln. Markus schreibt sein Evangelium nicht für die Bibliothek, sondern er schreibt es, um einer jungen Kirche den Glauben zu stärken, weil er Menschen zur Nachfolge motivieren will. Er möchte ihnen zeigen, was für einen Erlöser sie haben und wie das Reich Gottes ist und wie sie Teil von diesem Reich werden können. Das müssen wir verstehen. Evangelien sind nicht nur historische Jesusberichte. Evangelien sind theologische Biografien. Sie erzählen uns nicht nur, wer Jesus ist, sondern lassen in ihrer Darstellung immer geistliche Wahrheit hindurchscheinen. Evangelien sind theologische Biografien. Also ist es viel mehr als einfach nur ein historischer Bericht. Was heißt das für uns? Das heißt für uns 2 Dinge. Erstens reicht es nicht, einfach nur den Text zu lesen und sagen, ja, Jesus heilt den Gelähmten. Das reicht nicht aus. Das ist zwar historisch wahr, das sagt uns dieser Text, aber Markus möchte uns immer auch geistliche Wahrheit mitgeben. Und wir müssen darauf achten. Wir müssen schauen, was dieser Text über uns sagt, über Gott sagt, über das Evangelium sagt, über das Reich Gottes. Wir müssen darüber hinwegschauen, was einfach nur passiert, sondern wir müssen fragen, warum es passiert. Warum handelt Gott so? Warum schreibt uns Markus von diesem oder jenem Geschehen genau so auf diese Art und Weise? Das Zweite, was es bedeutet, ist, dass jeder Evangelist, also jedes Evangelium, eine eigene Absicht hat. Und die Art und Weise wird von der Absicht bestimmt. Ja, die Art und Weise, wie ich etwas schreibe, ist von meiner Absicht bestimmt. Ein Beispiel, was dafür immer wieder genommen wird und ich denke, was relativ gut passt, ist eine Biografie von Helmut Kohl. Helmut Kohl, Altkanzler, die Älteren erinnern sich, war lange Bundeskanzler dieser Republik. Und wenn ich mich jetzt hinsetze und eine Biografie über ihn schreiben will, dann ist es entscheidend, ob ich eine politische oder eine persönliche Biografie schreibe, weil es meinen Inhalt bestimmt. Wenn ich eine politische Biografie schreibe, dann muss ich über den Mauerfall sprechen. Und ich werde wahrscheinlich einen Großteil dieser Biografie, dieses Buches damit verwenden, diese politische und gesellschaftliche Dimension des Mauerfalls zu beschreiben. Ich werde herausstellen, welche Rolle Helmut Kohl bei dem Mauerfall hatte. Und ich werde aufzeigen müssen, welche politischen Entscheidungen er treffen musste und was das für die deutsche Einheit zu bedeuten hat. Das wird der Fokus meiner Biografie. Ich werde den Selbstmord seiner ersten Frau wahrscheinlich nicht erwähnen, weil er nach der ganzen historischen Wende passiert ist. Wenn ich eine persönliche Biografie schreibe, werde ich den Mauerfall wahrscheinlich erwähnen, weil er ja irgendwo auch wichtig ist. Aber ich werde meinen Fokus wahrscheinlich auf den Selbstmord seiner ersten Frau beschränken und zeigen, was es mit ihm gemacht hat als Charakter. Und genau so funktionieren die Evangelien. Sie haben ihren Fokus, sie haben Dinge, die sie betonen möchten und deswegen sind diese vier Evangelien auch oft so anders. Sie erzählen uns alle von dem gleichen Jesus, aber immer auf unterschiedliche Art und Weise. Und was wir in dieser Predigtreihe nicht machen wollen, ist einfach alles zusammenwürfeln und gucken, was wir über Jesus wissen, sondern wir möchten die Frage stellen, was hat Markus uns über Jesus zu sagen? Was will uns dieser biblische Text genau sagen? Weil Evangelien theologische Biografien sind, weil sie immer wieder geistliche Wahrheit kommunizieren. Das schon mal vorab. Wenn wir uns das Markus-Evangelium anschauen, dann merken wir, dass das Evangelium in drei Teile zerfällt. Markus orientiert sich sehr stark an der Geografie und der erste Teil handelt von Jesus in Galiläa. Da geht es vor allem darum, dass Jesus sich als Sohn Gottes etabliert. Es geht darum, dass er seine Autorität zeigt und dass sowohl die Menschen, die ihm begegnen, als auch die Leser merken, dieser Mann ist mehr als nur irgendein Mensch. Dann begibt er sich auf den Weg nach Jerusalem und auf diesem Weg werden viele Dinge angesprochen. Er spricht über Dinge wie Nachfolge. Er spricht über seinen eigentlichen Auftrag in Markus 10, dass er nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und dann geht ab Kapitel 11 der Blick immer mehr nach Golgatha, wo er in Jerusalem einzieht und wo wir von seinem Sterben, von seiner Auferstehung, von seinem Sühnetod lesen. Und in den ersten Predigten befassen wir uns erstmal mit dem ersten Teil, wo Jesus in Galiläa ist und wir ihn kennenlernen. Wir verstehen, wer er ist. Und damit starten wir heute mit den ersten 20 Versen. Lasst uns diesen Text gemeinsam lesen. Markus Kapitel 1, die Verse 1 bis 20. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht in dem Propheten, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe zur Buße und Vergebung der Sünden. und es ging zu ihm hinaus. Das ganze Land Judäa, die Bewohner von Jerusalem, und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden, und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er verkündigte und sprach: Es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich. Ich bin nicht würdig, ihm gebückt, seine Schuhriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, aber er wird euch mit Heiligem Geist taufen. Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Und zugleich, als er aus dem Wasser kam, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Und eine Stimme ertönt aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und zugleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war 40 Tage dort in der Wüste und wurde von dem Satan versucht. Und er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Als er, also Jesus, aber am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen: Folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, die auch im Schiff waren und die Netze flickten. Und zugleich berief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus samt den Tagelöhnern im Schiff und folgten ihm nach. Den Text, den wir vor uns haben, ist der Prolog des Markus-Evangeliums. Sozusagen ein Vorwort, eine Einleitung. Was macht diesen Text so besonders und warum ist dieser Text so wichtig? In dem Vorwort zeigt uns der Autor seine Absicht und seine Perspektive. Aber darüber hinaus sind auch ganz, ganz viele Themen schon in diesem Text drin. Ganz, ganz viele Themen und Motive werden angeschnitten, die sich im Verlauf des Evangeliums immer weiterentwickeln und wie verschiedene Fäden durch die ganze Erzählung hindurchziehen. Man kann es vergleichen mit so einer Opernouvertüre. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in der Oper wart. In einigen Opern ist es so, dass bevor das erste Lied gesungen wird, bevor der Vorhang sich öffnet, das Orchester schon anfängt zu spielen. Meistens ist das eine Ouvertüre, also ein Lied, wo ganz, ganz viele Motive, wo das Thema des Stückes, wo ganz, ganz viele Dinge, die später kommen, einmal in einem Stück zusammengefasst sind. Es sind Dinge, die später immer wieder vorkommen. Das Thema wird vorgestellt, wichtige Melodien werden vorgestellt, wichtige Harmonien finden sich in dieser Ouvertüre, wo eigentlich schon alles drin ist, was später weiter entfaltet wird. Und genauso ist es hier. Wir werden natürlich nicht die Zeit haben, jeden einzelnen Vers im Detail zu analysieren, aber ich möchte ein paar Dinge deutlich machen, die in diesem Text drin sind. Dinge, die herausgestellt werden, wenn Gott hier etwas beginnt, und Themen, die sich durchweg durchs Markus-Evangelium hindurchziehen. Und das eine, was wir sehen, ist direkt am Anfang: Wenn Gott etwas beginnt, dann beginnt er nichts Neues. Markus macht in den ersten Versen deutlich, dass das, was mit Jesus anfängt, nicht einfach irgendeine neue Idee von Gott ist, sondern dass es Gottes Plan ist, den er hier durchzieht. Das sehen wir anhand von zwei Sachen. Das erste ist die alttestamentlichen Zitate. Markus beginnt mit einer Zitatkombination von Jesaja 40 und Maleachi 3. Da geht es darum, dass Gott ein neues Reich auf der Erde baut, dass Gott sein Volk erlöst, dass in der Wüste es anfängt zu blühen, dass ein neues Reich beginnt. Das ist ein Versprechen, was Gott vor Jahrhunderten gemacht hat. Und was Markus sagt, ist: Mit Jesus erfüllt Gott sein Versprechen. Das zweite ist die Art und Weise, wie Johannes der Täufer beschrieben wird. Oft wird darüber diskutiert, warum wird der Johannes der Täufer so dargestellt? Warum diese Kamelhaare, warum dieser Felsmantel, warum der wilde Honig? Wenn wir uns Stellen wie 1. Könige 19 oder 2. Könige 1,8 anschauen, dann sehen wir, dass er in einer Art und Weise auftritt wie ein alttestamentlicher Prophet und sehr, sehr viele Parallelen zu Elia hat. Was Markus hier deutlich macht, ist, es ist im Endeffekt eine Botschaft des Alten Testaments, etwas, was Gott verheißen hat, dass sein Reich neu anbricht. Warum ist das wichtig? Ich glaube, diese Beobachtung, dass Markus das hier so zusammendenkt und dass er es mit dem Alten Testament verbindet, hat immense Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir Gott erleben. Hier beginnt kein neuer Weg. Gott macht das wahr, was er von Anfang an versprochen hat. Markus sieht Gott als einen Gott, der das hält, was er verspricht und in Christus dieses Versprechen erfüllt. Gott kommt jetzt nicht hier auf eine neue Idee, im Gegenteil, er bringt seinen Plan ans Ziel. Das Kommen von Jesus ist nicht Gottes Plan B, sondern sein Weg, sein Versprechen zu erfüllen und die Welt zu retten. Wie oft haben sich die Menschen zur Zeit Jesu gefragt, wann Gott seine Verheißung wirklich erfüllt? Gott hat lange geschwiegen. Und es ist nur menschlich, dass wir nach Gott fragen und fragen, gibt es diesen Gott wirklich, den wir eigentlich nur vom Hörensagen kennen? Gibt es diesen Gott, den wir selber in meinem Leben, den ich noch nicht erlebt habe, von dem ich nur in der Bibel lese? Ist dieser Gott wirklich wahr? Greift er wirklich ein? Und ich glaube, diese Frage stellen wir uns heute allzu oft. Ist dieser Gott wirklich noch der gleiche? Hält er das, was er verspricht? Und die Antwort, die Markus uns hier gibt, ist ja. Gott lässt nicht auf sich warten. Er kommt spätestens pünktlich und er hält das, was er verspricht, auch wenn wir untreu sind. Samuel Beckett, ein irischer Schriftsteller, hat in den 1950er Jahren ein Theaterstück geschrieben. Und dieses Theaterstück heißt »Warten auf Godot«. In diesem Theaterstück geht es um zwei Männer, die auf Godot warten, einen entfernten Verwandten. Und das Stück verläuft und sie warten und sie warten und sie warten. Irgendwann wird ihnen langweilig und sie versuchen, die Zeit zu vertreiben. Sie fangen an, Spiele zu spielen. Irgendwann kommt ein Bote, der ihnen berichtet, ja, Godot wird morgen kommen. Er wird kommen, keine Sorge. Und sie warten und sie warten und die Zeit vergeht, Tage vergehen. Und das Stück endet, ohne dass jemand Godot je gesehen hat. Und ich glaube, manchmal haben wir so ein Gottesbild, dass Gott zwar da ist, dass er irgendwo ist und dass wir irgendwie erwarten, dass er etwas tut. Und wir warten und wir warten und wir warten. Und ich weiß nicht, ob du dir schon mal die Frage gestellt hast, gibt es diesen Gott wirklich? Hält er das, was er verspricht? Bringt er das ans Ziel, was er sich vorgenommen hat? Markus macht deutlich, wenn dieser Gott seinen Plan wirklich durchzieht, wenn dieser Gott trotz aller Wendungen und trotz dem vielfachen Versagen von seinem Volk, trotz der ganzen Sünde in dieser Welt an seinen Zusagen festhält, dann wird er es auch in meinem Leben tun. Wenn dieser Gott über Jahrhunderte sein Volk nicht vergisst und an seinen Verheißungen festhält, dann wird er auch mich nicht vergessen, wenn ich bete und auf ihn warte. Dann darf ich, wenn ich in Christus bin, sicher sein, dass er seine Verheißungen trotz seiner Fehler nicht abwenden wird. Dass er sich trotz meines eigenen Versagens nicht abwenden wird, sondern zu mir halten wird. Gott bringt das, was er sagt, ans Ziel. Und das dürfen wir heute wissen. Aber woher wissen wir, dass das, was hier passiert, wirklich Gottes Werk ist? Das sehen wir im nächsten Aspekt. Gott bekennt sich dazu. Wenn Gott etwas Großes beginnt, dann lässt er es nicht einfach im Stillen, sondern bekennt er sich dazu. Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabkommen. Damit beginnt sozusagen Jesus öffentlicher Dienst. Es ist so wie ein Startschuss für seinen Dienst. Und wir würden uns zu Recht die Frage stellen, warum muss Jesus sich taufen lassen? Er hat doch eigentlich alles richtig gemacht. Er hat doch eigentlich keine Sünde. Er ist doch Gott selbst. Warum muss er sich taufen lassen? Ich glaube, zwei Aspekte sind da wichtig. Das erste, er tut es als Vorbild für uns. Im Markus-Evangelium ist Jesus der perfekte Gottesknecht, der sich selbst für uns hingibt und der zeigt, wie Nachfolge gelebt wird. Auf der anderen Seite sehen wir, dass Gott sich durch die Taufe bekennt, indem er sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und indem der Heilige Geist auf ihn kommt wie eine Taube. Die nächste Frage wäre natürlich, ja Moment, warum muss Jesus den Heiligen Geist bekommen? Er ist doch selber Gott. Warum ist das hier so wichtig und warum wird das hier beschrieben? Ich glaube, es ist wichtig, weil der Heilige Geist in Jesus Dinge bewirkt. Das sehen wir direkt im nächsten Vers, wo der Heilige Geist ihn in die Wüste wirft, ihn in die Wüste treibt. In Markus Kapitel 3 stellen sich die umliegenden Menschen die Frage und sagen, dieser Mann hat einen Dämon und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Sie haben irgendwie das Bewusstsein, es gibt etwas, was Jesus befähigt. Es gibt etwas, was ihm Vollmacht gibt und wir wissen, ja, es ist seine Gottheit, die durch den Heiligen Geist nochmal manifestiert und bestätigt wird. Welche Botschaft steckt dahinter? Mit was für einem Gott haben wir das hier zu tun? Der Heilige Geist ist derjenige, der das in Christus bewirkt. Gott bekennt sich zu seinen Wegen, nicht nur, indem er einfach den Auftrag gibt, sondern indem er auch befähigt. Das ist an dieser Stelle ein super zentraler Punkt. Wenn Gott sich zu jemandem bekennt, wenn Gott etwas Großes beginnt, dann beauftragt er nicht nur, sondern dann befähigt er uns Menschen auch dazu, seinen Willen zu tun. Das stellt Johannes der Täufer auch in Aussicht, wo er sagt, ich habe mit Wasser getauft, er wird euch mit Heiligem Geist taufen. Das hat sich heute nicht geändert. Wenn Gott dich beauftragt, wenn Gott dich beruft, dann befähigt er dich auch. Vielleicht bist du hier und du bist schon lange im Dienst unterwegs. Und du hast das Gefühl, dass dir die Kraft fehlt oder dass große Aufgaben vor dir stehen, wo du nicht weißt, ob du dem gewachsen bist. Große Aufgaben, große Verantwortung und Arbeit und Dienst im Reich Gottes sollte uns nicht unsicher machen, sondern sollte uns eigentlich in die Arme Gottes treiben, weil er uns zu den Dingen befähigt. Gott befähigt uns dazu, sein Reich auf dieser Erde zu bauen. Es sind nicht wir, sondern es ist Gott, derjenige, der uns nicht nur losschickt, ohne dass er uns befähigt, sondern er gibt uns die Kraft, er gibt uns die Stärke. Und ich möchte dich ermutigen, setz dich ein im Reich Gottes. Folge nach. Meine nicht, dass du zu schlecht bist oder dass du das nicht kannst. Wenn Gott dich beruft, wenn er dir einen Auftrag gibt, dann wird er in dir auch die Dinge bewirken. Wenn das nicht so wäre, dann stände ich heute nicht hier. Gott ist derjenige, der uns in uns Heiligung bewirkt, der in uns Wachstum bewirkt, der uns durch den Dienst und durch das Wirken in seinem Reich formt. Deswegen ist hier der Appell, mach es Jesus gleich. Vielleicht spielst du mit dem Gedanken, dich taufen zu lassen. Ich möchte dich ermutigen. Geh diesen Schritt. Mach ganze Sache mit Gott. Lass es nicht einfach so verschwimmen. Bleib nicht zwischen den Stühlen, sondern entscheide dich, Gott hinzugeben, in dem Vertrauen, nicht, dass du perfekt bist und dass du alles kannst, sondern in dem Vertrauen, dass er dich schützt, dass er dich wachsen lässt, dass er dich befähigt. Was wir aber auch sehen, ist, dass die Arbeit und der Dienst im Reich Gottes und der Auftrag, den Jesus Christus hier auslebt, nicht ohne Herausforderungen bleibt. Wenn Gott etwas Großes beginnt, dann gibt es immer Gegenwind. Gott bekennt sich zu Jesus, er sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann treibt, oder besser gesagt, wirft ihn der Heilige Geist in die Wüste. Das Wort, was hier verwendet wird, wird eigentlich üblicherweise mit werfen übersetzt. Der Heilige Geist treibt ihn in die Konfrontation. Was wir im Markus-Evangelium sehen, ist, dass wir immer einen kosmischen Konflikt haben. Es gibt einen Konflikt zwischen Dunkelheit und Licht, zwischen Böse und Gut, der sich durch das ganze Evangelium hindurchzieht. Nicht umsonst haben wir die meisten Auseinandersetzungen mit unreinen Geistern im Markus-Evangelium. Nicht umsonst ist die erste Geschichte nach diesem Prolog eine Geisteraustreibung mit einem unreinen Geist, der weiß, Jesus ist der Heilige Gottes. Nicht umsonst sehen wir, wie böse Geister wie Dämonen Menschen einnehmen und Jesus Christus diese Dunkelheit beseitigt. Was wir sehen ist, dass es Gegenwind gibt, dass es einen kosmischen Konflikt gibt. Aber gerade in dieser Not, gerade in diesem Konflikt gibt es Hoffnung und die Möglichkeit zur Umkehr. Und das sehen wir im nächsten Punkt. Wenn Gott etwas Großes beginnt, dann gibt es die Möglichkeit zur Umkehr. Jesus wird in die Wüste geworfen. Er ist dort 40 Tage und wurde von dem Satan versucht. In Vers 14 wird Johannes gefangen genommen. Und eigentlich läuft alles in die Richtung, dass man meinen könnte, das Reich Gottes versagt. Jesus wird versucht. Er wird vom Satan eingeengt. Johannes ist nicht mehr da, er wird geköpft. Aber Jesus verkündigt die Hoffnung. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa, verkündigte das Evangelium und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Gerade in der Zeit, in der sich die Krise ankündigt, gerade in der Zeit, wo alles zu scheitern scheint, scheint die Hoffnung am größten. Das ist ebenfalls ein Motiv, was wir im Markus-Evangelium sehen. Trotz allem Leid, trotz aller Schwierigkeit wissen wir, bei Gott gibt es immer Hoffnung. Im Markus-Evangelium zieht sich dieses Motiv durch. Wenn die Not am größten ist, wenn die Dunkelheit zu siegen scheint, dann arbeitet Gott. Nicht von jetzt auf gleich, aber es ist etwas, was anbricht und langsam wächst. Jesus proklamiert hier eine Realität, die die Menschen noch nicht sehen. Das Reich Gottes ist nahe. Obwohl es noch niemand sieht, obwohl es noch niemand spürt, aber in der Zeit der Krise beginnt Gott etwas Großes. Bei Gott gibt es immer Hoffnung. Ich weiß nicht, wie es dir heute geht, ob du niedergeschlagen bist, ob du vielleicht gerade auch zum Beginn des Jahres das Gefühl hast, dass du müde im Glauben geworden bist. Vielleicht traust du dich gar nicht in den Gottesdienst und schaust über Livestream zu. Oder du sitzt zu Hause und weißt nicht, wie du die nächsten Tage und Wochen überstehen sollst. Lass mich dir sagen, in der Geschichte von Jesus sehen wir es am deutlichsten, dass im Leid die größte Verherrlichung ist. Dass im Scheitern der größte Sieg ist. Das gilt nicht nur für Jesus, sondern für jedem, der bereit ist, ihm zu folgen. Und das sehen wir beim letzten Punkt, beim letzten Aspekt. Wenn Gott etwas Großes beginnt, gibt es Menschen, die folgen. Jesus beruft spannenderweise nicht die geistlichen Eliten. Er beruft nicht die Philosophen. Er beruft nicht die reichen Menschen. Er beruft nicht die Theologen. Er beruft nicht die Politiker. Er beruft ganz normale Menschen. Was wir sehen ist, dass Gott dort am Wirken ist, nicht wo alles perfekt läuft und wo Menschen meinen, dass sie alles können, sondern dass Gott sein Reich mit normalen Menschen baut, die verstehen, dass sie ihn brauchen. Gott braucht jeden Menschen und gebraucht jeden Menschen, um sein Reich zu erbauen. Das zieht sich auch durchs Markus-Evangelium. Ein Kapitel später sagt Jesus: Ich bin nicht gekommen für die Starken. Die Starken brauchen den Arzt nicht, sondern die Kranken. Menschen, mit denen Gott Geschichte schreibt, sind nicht Menschen, die alles können und die das perfekte Leben mit sich bringen, die perfekten Grundvoraussetzungen mit sich bringen, sondern Gott beruft Menschen, trotz ihrer Unperfektheit. Gott beruft keine Heiligen, sondern Menschen, die bereit sind zu folgen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du Gottes Stimme hörst und er dich in die Nachfolge ruft, einen Schlussstrich mit deinem Leben zu machen und ihm dein Leben zu geben, wenn er dich in einen Dienst beruft, wenn er dich in die Gemeindegründung beruft, wenn er dich in den geistlichen Dienst beruft, wenn er dich dazu beruft, Konflikte beiseite zu legen, dich bei Menschen zu entschuldigen, wo schon lange etwas brodelt, Vergebung auszusprechen, Dinge loszulassen, Glaubensschritte zu gehen, dich taufen zu lassen, dich der Gemeinde anzuschließen oder endlich vom Gottesdienstbesucher zum aktiven Nachfolger zu werden, dann hör auf seine Stimme. Dann sei bereit zu folgen. Im Markus-Evangelium tut Jesus großartige Dinge. Und es gibt immer unterschiedliche Reaktionen. Es gibt immer Menschen, die das stört. Es gibt immer Menschen, die provoziert sind. Und es gibt immer Menschen, die verstehen, dass Gott hier etwas Großes beginnt und die sagen, ich will bei diesem Reich dabei sein. Und das bedeutet für die Männer, die wir hier treffen, Veränderung. Sie hinterlassen ihren alten Beruf und sie folgen Jesus nach. In einer Zeit, in der es keine BU gab und keine Arbeitslosenversicherung, ist es noch um einiges stärker, als wir das vielleicht heute als moderne Leser sehen würden. Sie hinterlassen alles, was sie haben, weil sie wissen, ich will diesem Mann folgen. In der Art und Weise, wie dieser Text hier im Griechischen strukturiert ist, sehen wir Parallelen zur Berufung von Abraham. Sie werden hier in etwas Ungewisses berufen. Sie wissen noch nicht, wohin es geht. Sie wissen noch nicht, wie das Evangelium weitergeht. Sie wissen noch nicht, was auf sie wartet. Aber sie wissen, ich will diesem Mann folgen. Sie sind nicht perfekt, aber sie wissen, dass Gott sie beruft. Und sie hören auf diese Stimme. Der Dichter John Betjeman schreibt in einem Gedicht Summoned by Bells, wie sein Vater ihn dazu überreden möchte, das Familienunternehmen weiterzuführen. Aber er hat eigentlich ein anderes Ziel. Er will eigentlich Dichter werden. Für die meisten Unternehmer ist das natürlich eine brotlose Kunst. Aber er verarbeitet diesen Wunsch in diesem Gedicht, dass er gegen den Willen seines Vaters handelt und dass er bereit ist, seine eigentliche Karriere, die ihm bevorsteht, beiseite zu legen, weil er den inneren Ruf verspürt, Dichter zu werden. Und er wird zum einem der berühmtesten Dichter. Bis heute gibt es ein Denkmal in Westminster Abbey von ihm. Und genauso radikal beruft hier Jesus seine Jünger ins völlig Ungewisse. In die völlige Ungewissheit. Das, was sie eigentlich in ihrem Leben vorhatten, beiseite zu legen, ihre eigenen Wünsche und den Blick auf das Immanente, also das Diesseits, wegzurichten, hin zu etwas Geistlichem, Jesus Christus nachzufolgen. Und diesen Herrschaftswechsel braucht es bei uns auch. Markus deutet an, dass Gott durch Jesus Christus ein neues Gedicht schreibt. Und dieses Gedicht trägt den Titel Reich Gottes. Und darin kann jeder von uns beteiligt sein. Egal, wo du bist, ob du hier in der Gemeinde bist, ob du dich in deiner Familie einsetzt, ob du auf der Arbeit bist, dieses Reich bricht an, ein unsichtbares Reich, das wächst, auch wenn Menschen es nicht sehen. Und wir alle sind eingeladen, dabei zu sein. Und diese Einladung spricht Gott auch heute aus. Vielleicht ist es heute für dich an der Stelle, klare Sache zu machen. Und von dem lauwarmen Hin und Her dein Leben endlich Jesus Christus zur Verfügung zu stellen und zu sagen, egal wo ich bin, egal was ich mache, nimm es ist deins, es war gar nie meins. Vielleicht ist es heute an der Zeit, Jesus sein Leben zu geben. Vielleicht schaust du heute in dein eigenes Leben und du siehst mehr Fehler als Gelingen. Du siehst, dass du dir so oft Dinge vorgenommen hast, die du nicht eingehalten hast. Dann möchte ich dich einladen, diese Unzulänglichkeit und diese Fehler müssen dich nicht davor abhalten, zu Jesus zu kommen. Weil er gerade die Menschen beruft, die Menschen zu sich zieht, die verstehen, dass sie ihn brauchen. Und weil er durch das Evangelium mit schwachen Menschen und mit seinem großartigen Sohn etwas Großes beginnt. Amen.